Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und ich habe heute zwei Herren bei mir sitzen, die keine Unbekannten sind in unserer Stadt Fulda. Gerade mit dem Projekt Vorsicht Gebläse, das es ja auch schon sehr, sehr lange gibt, sind sie bekannt und in aller Munde. Heute bei mir Christoph Faust. Hallo Christoph.
Hallo.
Und Volker Schmidt. Hallo ihr zwei.
Herzlich.
Vorsicht Gebläse am 29.12. wieder bei uns im Kreuz. Aber nicht nur das, das ist ja so ein Jahrestermin, den gibt es ja jedes Jahr. Euch sieht man ja auf vielen Fulderer Bühnen. Vorsicht Gebläse, wie lange gibt es die schon und was genau ist Vorsicht Gebläse vielleicht? Christoph, fangen wir mit dir mal an.
Ja, Vorsicht Gebläse, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, wann wir eigentlich so richtig mit Vorsicht Gebläse, mit dem Namen Vorsicht Gebläse gestartet haben. Das muss 1990, 91 gewesen sein. Davor sind wir ja als Big Band des Jugendblasorchester Neuhof gestartet über ein paar Jahre. Und so sind wir dann eigentlich bei Vorsicht Gebläse gelandet. Und seit dieser Zeit gibt es die Formation. Natürlich in unterschiedlicher Besetzung, aber wir sind noch am Ball.
Ja, und du bist aber auch dann quasi von Anfang an logischerweise mit dabei.
Genau, ich bin von Anfang an dabei.
Ohne dich wird es Vorsicht Gebläse nicht geben, kann man das sagen?
Nein, im Fußball heißt das geschlossene Mannschaftsleistung. Ja, ja. Und klar, jemand muss es organisieren und das mache ich auch ganz gerne, aber ohne den Rest ist das unmöglich.
Ja, du machst quasi das Bandmanagement, wenn man so will, kann man so sagen.
So kann man sagen.
Und du, Volker, was ist deine Aufgabe bei Vorsicht Gebläse?
Ich würde mich als Spielertrainer bezeichnen. Bei solchen Formationen in der Stärke ist es ja oft so, dass die einen Dirigenten haben. Das war bei uns auch früher so. Das hat sich inzwischen aber eigentlich erledigt. Insofern, weil die Band als Mechanismus auf der Bühne, als Maschine auf der Bühne alleine funktioniert. Ja. Geht viel vom Schlagzeuger aus, so auch das Anzählen und solche Sachen. Aber die brauchen halt irgendjemanden, der bei den Proben sich mal vorne hinsetzt, mal drüber hört. Ist eine sehr einfache Geschichte, weil die Jungs das alle schon seit langer Zeit machen, aber macht Riesenspaß.
Also bist du quasi der Hansi Flick, Volker, und du bist Oliver Bierhoff?
Ja, quasi. Kann ich nicht beurteilen, ich habe keine Ahnung von Fußball.
Obwohl ich nicht weiß, ich auch nicht wirklich, ob man vielleicht in der heutigen Zeit auch nicht damit verglichen werden möchte. Wie findet ihr denn eure Ensemblemitglieder? Ich meine, das sind ja wirklich alle Altersstrukturen, alle Altersgruppen dabei und auch wirklich ja zahlreiche verschiedene Instrumente, die da irgendwie auch bei euch zu hören sind.
Also von meiner Warte aus, natürlich haben wir mittlerweile einen riesen Altersschnitt. Ergibt sich halt daraus, dass es ist halt auch ein anstrengendes Thema mit ungefähr 20 Konzerten übers Jahr hin. Alle arbeiten, studieren, gehen zur Schule. Das ist plus die ganzen Proben, das ist schon sehr, sehr aufwendig. Von daher, klar, hört auch mal jemand auf. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Leute dabei. Und das ist eigentlich das Schöne, die schon jenseits der 20 Jahre Mitgliedschaft auf dem Buckel haben. Und es ist halt auch ein sehr freundschaftlicher Umgang. Und davon lebt das ganze Team und das ganze Vorsichtgebläse eigentlich.
Wir werden nachher auch noch über Nachwuchs sprechen, denn das ist, glaube ich, auch ein gutes Thema. Gerade nach Corona ist ja gerade, was Musikvereine angeht, ist es deutlich noch mal schwieriger geworden. Sportvereine natürlich auch, aber gerade im Musikbereich auch. 29.12. im Kreuz endlich wieder, Volker. Das ist ja euer Jahrestermin, den ihr jedes Jahr an diesem Termin auch irgendwie habt. Wie sehr freust du dich darauf?
Ja, total, natürlich. Also bei uns heißt es intern die Jahresabsturzfeier. Und das hat einen Kultcharakter. Das Format gibt es ja schon eine ganz lange Zeit und ins Kreuz, wann sind wir zu euch gekommen, vor 7, 8 Jahren?
Ich glaube, vor 7, 8 Jahren, vorher in der Piesel auch, genau. Und dann von der Piesel auch gesagt.
Wir war immer 29.12. war für uns die Familienfeier immer jedes Jahr, also immer ein fester Termin und auch schon gesetzt, standardmäßig der 27.12., da ist immer die Generalprobe, auch schon über Jahrzehnte. Und ich glaube, das haben wir auch, das ist einmal, glaube ich, an einem anderen Termin gewesen. Also das weiß jeder. Das hat auch den Vorteil, dass natürlich Leute, die jetzt nicht in Fulda wohnen, sondern ich meine, wir haben jemanden dabei, einer, der in Berlin wohnt, einer, der in Düsseldorf wohnt und noch ein paar andere, die anderswo wohnen, die wissen dann schon Bescheid. Und das, da trifft sich eigentlich immer die ganze Band. Ich glaube, der 29.12. standardmäßig der Auftritt mit der größten Auftrittsstärke übers Jahr.
Ich meine, die Leute wissen es auch, das Publikum weiß es auch. Nach Fulda, nach Frankfurt fährt man hin, nach Fulda kommt man heim. Und das ist auch, viele, die, sag ich mal, so über Weihnachten nach Hause kommen, glaub, wissen das. Und so funktioniert der Termin eigentlich auch schon wirklich über 30 Jahre.
Und nicht nur eine große Auftrittsstärke auf der Bühne, sondern auch eine große Antrittsstärke vor der Bühne. Denn das sind ja wirklich immer gut besuchte Veranstaltungen. Das sind ja wirklich hunderte von Fans, die dann kommen. Und auch die wissen ja, 29.12. heißt es, Vorsicht, Gebläse.
Richtig, schön. Wir freuen uns immer.
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch sehr, dass ihr heute zu Gast seid. Denn es gibt noch ein paar andere interessante Dinge über euch zu erfahren. Ihr seid ja beides gebürtige Fulderer. Beide in Fulda geboren. Ja. Wohnt beide noch in Niederkalbach auch? Nee, du mittlerweile
ich
nicht.
Ich bin gebürtiger
gebürtiger Niederkalbacher,
ja. Aber mich hat's ja. Mittelkalbach zu
ja, also dich hat's in die auch Ferne. Raus aus dem kleinen Niederkalbach. Hast es bis nach Mittelkalbach geschafft.
Genau, bis dahin habe ich es geschafft.
Das spricht man auch in Niederkalbach immer noch von dir. Der Christoph weiß nur, der hat's geschafft, hier nach Mittelkalbach zu kommen. Wann hast du denn das Interesse gemerkt, dass Musik, gerade auch so die Musik, die ihr quasi macht, genau da das ist, was du willst, das, was du machen willst?
Eigentlich habe ich das gemerkt. Eigentlich bin ich mal zur Musik durch einen örtlichen Musikverein bei uns gekommen, durch einen Vater von einem Freund von mir. Ja. Da wurden, sag ich mal, Mitspieler gesucht und so ist man da halt einfach dazu gekommen, ohne da irgendwie zu wissen, um was es da eigentlich geht. Aber so mit den Jahren über dann auch ist man zum Blasorchester Neuhof gekommen und gab einen Unterricht und so ist das Interesse eigentlich immer mehr geworden und auch das Engagement für die Musik und in der Musik auf jeden Fall, das war so mein Antrieb.
Hast du jemals irgendwie überlegt, in der Zeit vielleicht mal hauptberuflich in die Musik zu gehen oder war das klar, das ist ein großes, wichtiges Hobby, was du beibehalten möchtest? Oder gab es wirklich mal den Moment, ich versuch's mal?
Es gab den Gedanken, aber nur ganz kurz, weil nein, eigentlich nie ernsthaft.
Ja.
Ich hätte es ja mal probieren müssen. Ja, nein. Also von daher nein.
Ja, aber die Musik hat dich nie ganz gelassen. Du hast ja gerade auch das Blasorchester Neuhof angesprochen. Aus dem ist, oder die, auch die Big Band dann, aus dem ist ja dann quasi auch Vorsicht Gebläse entstanden. Wie war der Moment? Wie habt ihr euch dann entschieden, wir gehen den Schritt und benennen uns um? Habt ihr euch dann auch umbesetzt oder wie war das?
Nein, also die Umbesetzung gab es nicht. Ja. Es lag eigentlich an dem Namen Big Band des Jugendblasorchester Neuhof. Hm. Ist vertriebstechnisch zu 100% die Katastrophe. Also deswegen, es musste eigentlich ein etwas anderer, ja, ich sag mal, ausgefallenerer, flippiger Namen her, der einfach ein bisschen zeitgemäßer war. Und daher ist man irgendwann mal auf die Suche gegangen nach einem neuen Namen. Man hat natürlich überall mal ein bisschen rumgeschmökert, wo es sowas gibt. Und da ist man dann irgendwie gelandet, Gebläse, die Verbindung mit Bläsern, Instrumenten, so hat das, ist das entstanden. Ja.
Mit dem Ausrufezeichen natürlich
auch. Mit dem Ausrufezeichen, weil es einfach eine einfach bläserlastige Musik ist und auch bleiben soll und war.
Du bist aber beruflich, ich habe es ja gesagt, jetzt dann noch in eine andere Richtung gegangen. Du bist Elektroplaner. Was ist das genau? Was machst du da?
Ja gut, per se bin ich erstmal Elektroingenieur und dann habe auch mal Elektroinstallateur gelernt und bin so bei der ganzen Gebäudetechnik und Gebäudeplanung hängen geblieben.
Ja.
Und das mache ich ja noch bis heute auch als freiberuflicher Tätigkeit.
Was ist dein Instrument, wo du sagen würdest, ich meine, du hast auch Saxophontrainer, wahrscheinlich ist es das Saxophon oder das ist dein Instrument?
Das ist mein Ding, ja. Mag ich gern.
Wie hast du es zum Saxophon gefunden? Ich meine, es gibt noch andere Blasinstrumente, die man auch hätte nehmen können.
Ich komme eigentlich von der Klarinette. Ja. Es ging eigentlich darum, Klarinetten haben gefehlt. Hier ist die Klarinette. Und irgendwann war es soweit, Saxophon hat gefehlt. Das wäre doch ein schönes Pendant dazu. Hier ist eins. Und so bin ich da gelandet. Ja. Also ohne eigentlich erst mal zu wissen, gefällt mir das oder gefällt mir es nicht. Aber es war in kurzer Zeit eigentlich schon so, dass das auch meine Passion war, dass mir das Spaß gemacht hat.
Ja, sehr schön.
Das Thema, muss ich sagen.
Und du spielst es ja auch immer noch.
Ich bin auch immer noch aktiv tätig, ja.
Wenn jemand zu dir kommen würde und sagt, mach doch wieder die Klarinette.
Das klappt, glaube ich, nicht mehr. Das lassen wir lieber.
Volker, du hast gesagt, du bist der Spielertrainer von Vorsicht Gebläse. Aber auch du hast ja auch anders angefangen. Du hast auch relativ früh trotzdem zur Musik auch gefunden. Wie alt warst du da und weißt du, was dein erstes Instrument war?
Das ging los mit... Also ich habe nicht mit 8 angefangen, aber mit 8 hat mich mein Opa mit zu einem Konzert vom Blasorchester Neuhof in der Orangerie im Rahmen von Ich brauche deine Hilfe geschleppt. Ja. Und da war ein Neffe von ihm, also ein Großcousin von mir, mit dabei, der hat damals Tenorsaxophon gespielt. Und ich habe mir dieses Konzert angehört und habe gesagt, nachdem das rum war, da will ich mitspielen. Dann habe ich angefangen, erstmal bei meinem Opa ein bisschen Saxophonunterricht zu nehmen. Das ging gnadenlos schief. Ich glaube, nach drei Sessions war das gegessen. Aber er hat diesen Impetus im Hinterkopf behalten und hat mich dann später nochmal angesprochen. Da war ich, glaube ich, so 9 oder 10. Willst du jetzt nochmal anfangen? Such doch einen anderen Lehrer. Also das klappt in der Familie immer schlecht. Aber und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und dann hat er gemeint, ja, dann passe aber auf, dann fängst du mit Klarinette an, weil Klarinette, wenn man das kann, dann kann man Saxophon sowieso. So wie bei dir eigentlich auch. Ja. So. Und dann habe ich, glaube mit 10 Jahren an der Winfriedschule, wo ich damals gewesen bin, ein Oberstüfler, der Saxophon gespielt hat, der hat mir da ein paar Stunden gegeben. Es war aber eigentlich auch dann irgendwie nicht so das Richtige, weil man dann nachmittags nach dem Unterricht eben nach dem Schulunterricht noch länger bleiben musste und dann jedes Mal diese schwere Kiste mit sich rumschleppt. Und ja, irgendwann kam es dann halt so, dass ich, also ich hatte damit mit Saxophon angefangen, danach dann mit Klarinette bei einem Lehrer aus Neuf. Ich glaube, wir hatten sogar denselben, ne? Ja, der Gerd Stauber. Es gab eigentlich nur einen damals. Und der hat uns beide unterrichtet dann mit ein paar Jahren.
Du hast
deutlich vorher, vier Jahre früher, also vorher angefangen. Ungefähr. Ja, ich dann so in 80 oder so war ich dann soweit, ne, 80, genau, 80 habe ich da Klarinette gelernt. Und dann im 81 bin ich dann zum Orchester gekommen. So ging das los.
Gab es für dich damals, ich stelle dir die gleiche Frage, mal den Wunsch zu sagen, ich werde hauptberuflich Musiker?
Damals noch nicht, aber dann tatsächlich später habe ich mir diese Frage gestellt. Ich habe dann so in der Zeit 11., 12. Klasse hatte ich irgendwie dann überlegt, willst du Musik studieren, auf Lehramt probieren? Ich habe einen Musikleistungskurs gehabt, hatte da auch immer schon also wirklich große Ambitionen. Spätestens seit meinem 12., 13. Lebensjahr war das so für mich das große bestimmende Moment bei mir in meinem Leben. Das Musikmachen, selber auf der Bühne sitzen oder stehen. Und dann, als ich dann so 16, 17 war, hatte ich dann überlegt, Musik zu studieren, habe dann für Musikstudium braucht man ja immer Klavierkenntnisse, die waren bei mir nicht vorhanden. Dann habe ich so zaghaft ein bisschen im Selbststudium versucht, Anna Magdalena Bachs Notenbüchlein das erste Stück da draus mir drauf zu schaffen. Hat nicht gleich geklappt. Naja, dann habe ich halt Jura studiert. Also ich habe es relativ schnell aufgegeben, diese Ambition, Musik beruflich zu machen. Hat sich aber dann trotzdem später dann nochmal dazu entwickelt, dass es doch noch dazu kam.
Es gab ja auch einige Bands, in denen du unter anderem gespielt hast. Village Rose Band ist Richtig. Ein gutes Thema, denn da sind einige bekannte Namen, die man hier aus dem Podcast auch kennt, auch involviert gewesen. Genau. Erzähl doch mal.
Also so die für mich die wichtigste Figur da drin war der Frank Tischer. Mhm. Der war damals auch auf der Winfriedschule. Und der hatte bei einem gemeinsamen, so einen musikalischen Abend, wo verschiedene Ensembles von der Winfriedschule involviert waren. Da hat er mich dann mal hinter der Bühne angesprochen, hat gesagt, also er hatte da am Klavier was gemacht und ich hatte beim Schulorchester Klarinette gespielt. Und dann hat er mich hinter der Bühne mal angesprochen, hat gesagt, hier, ich bin da bei so einer Band, da bin ich Keyboarder und wir wollen unbedingt einen Saxophonisten irgendwie dabei haben. Kennst du jemanden, der auf sowas Bock hätte? Da habe ich gesagt, ja, mich. Und dann haben wir es probiert und ja, der Frank Tischer war derjenige, der mich zum Rock'n'Roll gebracht hat, will ich mal sagen. Also der Gitarrist von Village Rose Band, von dem habe ich tatsächlich von dessen Art der Melodieführung beim Solospielen habe ich dann so ein bisschen improvisieren gelernt. Da habe ich mich dran angelehnt.
Ein anderer Name, den wir auch aus dem Podcast kennen, wenn ihr fleißige Hörer seid, Johannes Lovin, der war damals auch als technischer Support, quasi Techniker bei euch mit involviert.
Also ist ja schon Ewigkeiten her. Ich habe das so in Erinnerung, so ähnlich. Ich weiß nur, dass ich den Johannes Lovin aus dieser Zeit kenne. Also der war irgendwie im Umfeld von den beiden Bands, Village Rose Band und Lupo Slip, die gab es damals noch. Da war der mit involviert und ich glaube, dass er da, das liegt nahe zu vermuten, dass er da vielleicht im Bereich der Technik damals schon mitgemischt hat, also PA mit aufgebaut hat, Kram und uns gemischt hat.
Danach gab es noch andere Bands, andere Kombinationen, wo du auch mitgespielt hast. Da bist du auf etliche Leute getroffen, die wir auch aus dem Podcast irgendwie kennen. Magst du vielleicht ein paar kurz anreißen?
Ja, mir kommt in den Sinn, also jetzt nicht unmittelbar. Ich habe gerade jetzt, vorletzte Woche, habe ich den Podcast mit dem Thorsten Mager gehört. Der hatte da seinen Cousin angesprochen, der ihn so als Roadie damals mit eingesetzt hat. Und dessen Cousin, Kalle, der auch bei den Firebirds gespielt hat, der hatte dann mal eine Band, die hieß Blasebike. Ja. Da habe ich mal 2-3 Jahre mitgespielt. Das war so richtig Festzeltmucke. Ne? Das Größte, was wir gemacht haben, war Cannstätter Wasen. War 4 Tage, also so das, die kleinere Version vom Münchner Oktoberfest. Das war schon ein Erlebnis, eine ganz andere Sache als eine, halt vor sich Gebläse oder auch als Blasorchester Neuhof. Ja, ganz andere Literatur. Dann bin ich gerade am Überlegen, was steht da noch?
Wir haben zum Beispiel den Jürgen Süßemilch, der war noch nicht zu Gast hier, aber auch ein interessanter Gast bestimmt. Auf den bist du auch ein paar Mal schon getroffen. Fortissimo kennt man natürlich auch. Hier haben wir mit Ralf Thomas auch schon drüber geredet, der auch zum Beispiel jemand ist, auf den du schon getroffen bist.
Sehr richtig.
Also das sind Namen, die man aus Infulda kennt und die auch mit dir schon zusammen musiziert haben oder zu denen, mit denen du zumindest in Berührung gekommen bist.
Genau. Ende der 90er habe ich im Fortissimo tatsächlich 3 Jahre meinen Lebensunterhalt verdient als Klarinetten- und Saxophonlehrer. Mhm. Da bin ich natürlich dann eben auch mit dem Ralf Thomas, der damals eben schon die Direktion da hatte, und mit dem Jürgen Süßemilch, der damals Teilhaber war, wie auch mit dem Andi Niklasch, seinem Kompagnon, mit denen bin ich in Berührung gekommen. Und der Jürgen Süßemilch hat mich dann wiederum mal irgendwann in 98 gefragt, hier, wir brauchen einen neuen Dirigenten bei unserem Musikverein, beim Musikverein Niesig. Und da habe ich gesagt, ja gut, klar, kann ich machen. Und das hat dann leider nur 1,5 Jahre funktioniert, weil danach habe ich mich beruflich anders orientiert. Aber heute bin ich wieder Dirigent vom Musikverein Niesig.
Beruflich anders orientiert heißt, was machst du eigentlich mittlerweile genau? Du bist irgendwie im Softwarebereich tätig?
Ich frage mich das auch meistens. ich würde mal sagen, technischer Support bezeichnet es am besten. Ja. Ich bin Ende 99 zu einer kleinen Softwarebude gekommen, die damals in Deutschland ein Startup war, als deutsche Niederlassung für ein amerikanisches Softwareunternehmen. Die waren aber auch noch relativ jung, also die sind 95 gegründet worden. Ja, und dann war ich ein halbes, dreiviertel Jahr im Vertrieb, wo aber klar war, dass das nicht mein Ding ist. Also das war auch meinem Chef klar. Der hat mich dann aber später dann in technischen Support gebracht. Und da bin ich heute noch bei derselben Firma, die inzwischen anders heißt, übernommen worden ist. Ja, aber seit mittlerweile jetzt 23 Jahren.
Lass uns, bevor wir jetzt wieder zurück zu Vorsicht Gläse kommen, noch eine andere Gruppe ansprechen, bei der du auch, glaube ich, immer noch Teil bist, Salto Vocale.
Weil, richtig.
Ja. Erzähl mal was darüber. Wie kam das?
Salto Vocale, da ist meine noch Frau damals Gründungsmitglied gewesen in, weiß ich leider nicht mehr genau, müsste Mitte der 90er gewesen sein. Das heißt, ich habe die von Anfang an auch miterlebt, ab der Gründung. Sogar noch vor der Gründung. Habt auch mal hin und wieder mal, glaube ich, mal ein bisschen mitgeprobt oder mal ausgeholfen, mal bei ein, zwei Stücken. Und in 2002 hat dann der langjährige, einer der beiden langjährigen Bassisten aufgehört aus beruflichen und familiären Gründen. Und für den bin ich dann in die Bresche gesprungen und war dann ja seit 2002 eigentlich mit einer kurzen Unterbrechung bis heute, also halt Vokale tiefer war's.
Und wann und wie bist du genau bei Vorsicht Gebläse eingestiegen? Und kannst du, Christoph, da komme ich recht, dich noch erinnern, als wenn Volker das erste Mal kennengelernt hast?
Ja, also ich mache mal den Anfang. 1981 bin ich zum Blasorchester Neuhof gekommen. Da waren die ersten Proben, ich glaube, da gab es auch noch so eine Nachwuchsabteilung oder sowas, aber ich bin dann irgendwie im damaligen Bürgerhaus, haben wir damals geprobt, also, und da bin ich mit dazugekommen, auf die zweite oder, nee, dritte Klarinette habe ich angefangen und dann so nach einem Jahr mich zur zweiten Klarinette hochgearbeitet. das war, da haben wir uns kennengelernt und parallel dazu gab es damals dann schon eine Big Band. Die haben so James Last und Glenn Miller sowas in der Richtung gespielt. Da gab es auch eine Jugend-Bigband, die hat der Rüdiger damals geleitet. Da hatte ich so meine ersten Gehversuche dann am Saxophon. Also ich habe tatsächlich Saxophon gar nicht mehr, keinen Unterricht genommen in dem Sinne. Es war so, wie mein Opa das vorausgesagt hatte, wenn du Klarinette kannst, übst ein bisschen Saxophon und dann kannst du eigentlich das schon umsetzen dann auch in der Probe. Und so kam das zustande. Also ich glaube so ab 82, 83 war ich dann in der Big Band, der damaligen Big Band des Jugendblasorchesters Neuhof.
Ja. Und warst du auch Teil, als Vorsicht Gebläse quasi gegründet wurde, ja, warst du auch schon Teil?
Das ist richtig, ja. Das war ja dann, du hast rekonstruiert in 95 oder 92, 93
ja,
oder
Anfang
sie?
Der 90er, ja.
Ja. Ja, tatsächlich genau. Kann ich mich erinnern, meine damalige Freundin, die Fredi, die hat damals Grafikdesign studiert. Und die hatte so in der Phase, wo wir da damals waren, eben, wir mussten irgendwas anderes finden als Big Band des Blasorchesters Neuhof e.V., weil wir dann schon angefangen haben, so ein bisschen mit Top 40 Bereich so zu konkurrieren, ja, oder mal sagen, Veranstaltungen zu spielen, die klassischerweise eigentlich so von Top-40-Bands gespielt werden. Das heißt, ein neuer Name musste her, dann hatte die Fredi irgendwie die Idee, so einen Kopf, so wie diese Piktogramme an irgendwelchen Maschinen, Elektrizität, Starkstrom und so weiter, dann hat die so einen weißen Kopf auf blauem Hintergrund gemacht, mit einem schwarzen Kopfhörer und einer schwarzen Bluesbarres-Brille auf. So nach dem Motto, passt auf Leute, es wird laut. Und dann hatten wir gesagt, dann in der Probe so irgendwie, ja, es müsste so ein Name, sowas mit Gebläse oder so. Es gab auch eine Band, die hieß Gebläsischer Plastik. Das waren so eine unserer Idol-Bands. Ja, ja. Naja, dann sind wir bei Vorsicht Gebläse hängen geblieben, hat dann irgendwie im demokratischen Prozess dann sofort die Mehrheit auf sich gezogen und dabei ist es bis heute geblieben.
Du warst auch von dem Namen sofort begeistert?
Eigentlich schon. Ja. Mir hat immer vorgeschwebt, irgendwas mit Gebläse muss im Namen sein. Ob der heute noch richtig ist, kann ich gar nicht mehr sagen. Vielleicht ist er einfach zu viel, klingt vielleicht ein bisschen zu viel nach Blasmusik, aber... Ist auch vielleicht egal.
Egal, finde ich auch. Also was mich immer wieder passiert, sobald das ein Tag ist, ist das eigentlich alles klar. Also die meisten Leute kennen den Namen inzwischen. Wer den das erste Mal hört, erwartet vielleicht Blasmusik, was ja dann ganz deutlich nicht das Genre ist. Aber das wird relativ schnell, dieses Missverständnis wird relativ schnell aus dem Weg geräumt. Und ich denke nur an Edguy, wie sich dieser Name beispielsweise gebildet hat. Das war der damalige Physiklehrer vom Tobi Sammet. Der hieß Edgar und da haben sie dann Edguy draus gemacht.
Von einigen aus der Band, die sind ja auch da zusammen zur Schule gegangen.
Genau.
Kannst du dich noch an Volkers erste Gehversuche bei euch erinnern?
Eigentlich weniger. Ja. Also wir sind ja schon ewig und drei Tage Kollegen, sag ich mal so. Und von daher ist das, kann ich mich da eigentlich nicht mehr dran erinnern. Also er ist dann ganz schnell auch, fest am Bachisaxophon hängen geblieben, hat ganz, ganz viel die Ansagen dann auch gemacht und sich dann eigentlich auch in den Vordergrund gespielt, aber im positiven Sinne.
Klugscheißer.
Im positiven Sinne.
Wie kann man denn eigentlich Teil von Vorsicht Gebläse werden? Ich kann ja jetzt nicht, wenn ich sage, ich habe mir eine Triangel gekauft, mit der spiele ich übrig jetzt schon seit 3 Wochen, kann ich denn bei euch mitmachen?
Du dürftest bei uns mitmachen, an der Triangel.
Wie kann ich Mitglied werden? Wir sind ja immer wieder auch mal auf der Suche nach Nachwuchsmusikern. Es ist natürlich, ich hatte es vorher schon mal gesagt, relativ schon aufwendig, zeitaufwendig. Aber wir sind schon auch, haben das Glück, dass wir, sag ich mal, aus unserem eigenen Orchester, sag ich mal, wertschöpfen können. Haben auch eine Nachwuchs-Bigband. Das heißt, da können sich die Jungs und Mädels auch erstmal ausprobieren und auch, sich am Instrument weiterentwickeln und so weiter, auch Bühnenerfahrung sammeln. Und das hat auch in den letzten Jahren sehr gut geklappt, das muss man schon sagen. Und wir haben auch das Glück, dass es dann doch immer wieder mal den einen oder anderen Musiker gibt, der nicht aus dem Landkreis Fulda kommt, sondern auch ein bisschen aus der näheren Umgebung und etwas überregional, der einfach noch ein bisschen mehr machen will, als, in seinem Heimatverein oder wie auch immer. Und das ist so das, wo wir davon leben.
Ja. Es gibt ja einige Namen, die quasi auch bei euch begonnen haben und mittlerweile auch über die Region bekannt sind.
Ja, schon.
Und das ist auf jeden Fall ein schönes Zeichen.
Ja, also wir haben jetzt ein schönes Erlebnis wieder gehabt. Nach langen Jahren wieder mal hat der Norman Meiritz mal wieder Mighty Vibes, hat ja bei uns eigentlich auch gespielt. Und dann haben wir uns bestimmt 20 Jahre überhaupt nicht mehr gesehen. Und irgendwann ist er mir mal eingefallen und dann habe ich ihn in Schweden aus dem Wald, sag ich mal, wieder mal erreicht. Ich bin da, ich komme zurück, ist ja in Köln. Und so haben wir doch mal im Sommer jetzt mal einen Auftritt zusammen gespielt. Wunderbar.
Ja, schon lange nichts mehr von Norm auch gehört.
Also er ist noch musikalisch aktiv.
Du hast gerade angesprochen, der rekrutiert dann manchmal auch Nachwuchs. Aber das ist tatsächlich ja gerade auch durch Corona noch schwieriger geworden. Schwieriges Thema. Ich glaube, Nachwuchs, gerade in Musikvereinen, ist rarer gesät als je zuvor. Was glaubst du, was sind die Gründe?
Was sind die Gründe? Die meisten würden sagen, es ist das Handy, ist es viel einfacher. Ja, das Problem sicherlich ist, das ist aber bei allen, ob ich Sportarten mache, ob ich musikalisch unterwegs bin, egal wie, was ich anpacke, es ist zeitaufwendig, ja. Es erfordert halt auch ein gewisser Übaufwand, es kostet natürlich auch ein bisschen Geld, das ist mal mehr oder weniger, und aber der Faktor Zeit und konsequent an irgendwas dran zu bleiben oder sich dann auch noch einer Formation oder einem Verein anzuschließen. Das ist ja dann nochmal the next level shopping. Das ist das, warum es aktuell, glaube ich, ein bisschen scheitert. Aber ich kann nur jedem sagen, es gibt nichts Schöneres als in einem Verein oder in einer Mannschaft, in einem Orchester, in einem Chor, in irgendeinem Kollektiv, was zusammen zu erreichen. Ich hab da wunderbare Erfahrungen gemacht. Also ich kann es nur empfehlen. Also der Weg ist natürlich beschwerlich, ja. Aber wenn man mal über dem Hügel drüber ist, ist es einfach toll.
Wunderbare Erfahrung habt ihr aber auch auf der Bühne gemacht. Es gibt bestimmt ein paar Geschichten, die ihr uns noch mitgebracht habt, ein paar Erinnerungen von Veranstaltungen, von Veranstaltungsreihen. Neben dem 29.12. seid ihr ja, du hast es gesagt, mehrmals im Jahr vertreten. Beim Weihnachtsmarkt seid ihr jetzt dabei. Aber es gibt auch bestimmte Reihen, die wir auch immer wieder sehen und bestimmt auch Veranstaltungen, die euch so in Erinnerung geblieben sind. Wer mag anfangen? Wer hat ein paar Anekdoten mitgebracht?
Es gibt eigentlich ganz viele schöne Anekdoten, und das Witzige ist dabei eigentlich, und das für mich persönlich das Schöne aus meiner Erfahrung als Organisator, wir haben ja irgendwann mal in den 90er Jahren sind wir gestartet mit Vorsicht Gebläse und sind natürlich auch ein paar Jahre hier im Fuldaer Land unterwegs gewesen, bis das Interesse natürlich dann auch mal abgeebbt hat. Und Gott sei Dank hat es sich dann auch so ergeben durch, ich sag mal, geschickte Marketingstrategie in den 90ern, was das auch immer war, dass man auch etwas überregional kommt. Und da hat es sich dann auch teilweise ergeben, dass wir Richtung Kassel unterwegs gewesen sind, Göttingen. Also wir haben es dann auch wirklich geschafft. Und einer der schönsten Erlebnisse so aus der Veranstaltungsorganisation heraus war, wir haben mal in Kassel gespielt, eine relativ kleine Veranstaltung, war so ein Jubiläum von einem Krankenhaus. Da sind wir in einem Restaurant, sollte das stattfinden, auf jeden Fall, das war eine monatelange Vorbereitungszeit mit Abstimmungen, technische Abstimmungen, Bühnen und Bühnengröße und so weiter. Wir sind da hingekommen, die absolute Katastrophe. Bühne genau falsch rum aufgebaut, kein Platz, der völlige Wahnsinn. Und trotzdem, wir haben nicht aufgebaut, wir haben eingebaut. Und trotzdem war es ein wunderbarer Abend. Und für uns auch als Vorsicht Gebläse richtungsweisend. Wir haben dann über 25 Jahre so ein Scheunenfest gespielt. Das war eine tolle Sache, immer monatelang vorher ausverkauft, waren über 1000 Leute da, war toll. Und wir sind an dem Abend auch weitergekommen, mal Richtung Altstadtfest Göttingen, was es leider nicht mehr gibt. Und das war auch immer, da sind wir meistens am ganzen Wochenende Kassel, Göttingen in Verbindung gewesen. Man war zwar müde, bis zum geht nicht mehr, aber Sonntagmittag, das war der Stadtplatz, unser Wohnzimmer. Und da haben 5000 Leute vor einem gestanden. Und das war toll.
Ja, also das sind so
mal einer der Highlights.
Ja, ja. Das wäre tatsächlich auch für mich, also du bist der beeindruckendste Moment überhaupt. Da hast du dich echt gefühlt wie Michael Jackson. Der Schmitte, unser Sänger, der Markus Schmidt, der hat sich irgendwie an die Traverse gehängt, hat da irgendwie den Gorilla gespielt, dann ist er wieder gelandet und hat dann geschrien. Da haben wir Easy von Commodores von Lionel Richie gesungen. Ja. Easy like Sunday Morning. Und da hat er irgendwie die Hände hochgerissen und der ganze Göttinger Rathausplatz ebenfalls. Da standen dann, hast du unten so, weiß ich, so 6000 Hände gesehen und die gingen immer von links nach rechts. Das war der absolute Hammer. Na, dann, also das war, und dann auch Scheunenfest beim Grieschäfers. Wusste ich gar nicht, dass die uns in Kassel da bei den Dings gesehen
haben. Wir haben ja bei denen gespielt.
Ja,
witzig.
Ja.
War toll.
Ja,
ja, und so sind wir jetzt über ganz viele bis nach Würzburg kommen. tolle Erlebnisse. Also der negativen Art war auch toll. Wir waren vor Jahren
mal. Gespannt.
Ein witziges, tolles Erlebnis, aber am Ende war es negativ für uns. Wir haben mal gespielt für eine im Hilton Garden in München. Der ganze Ballsaal voller Leute, 600-700 Leute. Alfons Schubeck hat gekocht. Auf jeden Fall mit Beginn, wir haben mal 2-3 Titel gespielt und dann ging das ganz große Essen los. Und am Ende dieses Essens gab es dann die Ansage, so und jetzt hat der Bierpilz auf draußen im Foyer und dann beginnt die Party. Innerhalb von 5 Minuten war der Saal bis auf 5 Leute komplett leer. Aber ich muss sagen, wir haben uns fürchterlich gerecht für die Aktion, haben dann im Foyer eine wunderbare Party gefeiert und das letzte Lied war, glaube ich, Reiß die Hütte ab. Das war super.
Wobei morgens um 4, glaube ich.
Und das war morgens um 4.
Ja,
war toll.
So muss das sein. Ein anderes großes Highlight eurer Geschichte von Vorsichtblase steht kurz bevor, am 29.12. im Kreuz. Es gibt noch vereinzelt Tickets, das ist ein Riesenerfolg. Wir haben es am Anfang ja schon mal gesagt. Was erwartet denn die Gäste, die euch vielleicht noch nie live gesehen haben? Vielleicht gebt ihr noch mal so einen kleinen Teaser und sagt, das ist das Besondere an diesem Abend.
Ja, also erstmal finde ich, wie vorhin schon gesagt, es ist ein großes Heimspiel für uns selber und auch für unser Publikum, weil die meisten, die allermeisten sind aus der Fulda und Umgebung, die sich das anhören. Das ist wie Familienfest. Wir machen, ich will mal sagen, Party. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die Art der Musik ist, die meisten kennen es ja auch schon, wir haben ein bisschen etwas nicht ganz gewöhnliches, aber trotzdem Top 40 verwandtes Programm. Ja. Die meisten der Songs sind tatsächlich vor 2000 entstanden, weil heute gibt es nur noch wenige Bläser im Bereich Popmusik, aber so ein paar Nummern aus den 2000ern sind auch dabei. Und ja, alles von ABBA bis Zappa.
Ich weiß noch, wie du vor vielen Jahren auf mich zugekommen bist und gesagt hast, wir würden gerne im Kreuz spielen zukünftig. Ich kannte den Namen natürlich und habe aber euch bewusst, glaube ich, tatsächlich vorher noch nie gesehen. Und dann sagtest du auch, ja, wir brauchen noch, obwohl die Bühne im Kreuz ist ja noch eine Vorderbühne und so, wir brauchen noch viel mehr Platz. Und dann war ich da beim ersten Mal und ich muss sagen, ich war hellauf begeistert. Also ich hatte wirklich den Spaß meines Lebens, eine tolle Veranstaltung. Wie du gesagt hast, eine reine Party auch, wo wir mit allen Leuten, die da sind, feiern zwischen den Jahren. Es ist auf jeden Fall was Besonderes. Ich kann nur allen raten, komm vorbei am 29.12. ins Kreuz. Vorbeigekommen seid auch ihr zwei heute hier in den Podcast, was mich sehr, sehr gefreut hat, dass wir das endlich geschafft haben. Und ihr kennt es, du und vor allem, Volker, du bist ein großer Hörer, da kommen wir ja gleich nochmal kurz drauf an, großer Fan auch des Podcasts. Ich hab dich quasi schon mal da mal reingehört und du meintest gerade, ja, ich bin gerade bei Folge 116. Das heißt, du hörst die wirklich die irgendwie alle an.
Ja, chronologisch, genau. Ja. Hat seine Zeit gedauert. Also ich glaube, angefangen habe ich tatsächlich, ja, so irgendwann, gut, klar, ist ja Corona-Kind in einer gewissen Weise, ne? Also es ich glaube, das müsste so Mitte letzten Jahres gewesen sein, also Mitte 21, als ich das entdeckt habe und dann habe ich reingehört und hat es auch mal ein paar Wochen gelegen, dann habe ich es wieder fortgesetzt, aber versucht immer die Chronologie so ein bisschen beizubehalten. Ich persönlich freue mich sehr darüber, dass du diese Idee gehabt hast. Es ist sehr interessant, was es für Menschen in Fulda gibt, ganz breit gefächert im kulturellen Bereich, den du abdeckst. Und ja, tierisch interessante Personen, also tierisch interessante Menschen mit tierisch interessanten Lebensgeschichten.
Jetzt warst du selber in dem Podcast.
Ja, also, bin stolz.
Interessante Personen, interessante Menschen wart auch ihr zwei. Und ich bin sehr interessiert, was für Songs ihr uns mitgebracht habt für die Playliste bei Spotify, Christoph. Wir fangen bei dir an. Welchen Song hast du dir mitgebracht und warum?
Ich habe mir von Chicago Street Player ausgesucht. Habe ich eigentlich einen ganz interessanten. Eigentlich gab mal im 6., 7. Schuljahr im Musikunterricht Vorstellung, sollte jeder so seine Platten mal vorstellen, was er sich da so zu Hause angeeignet hat. Es war damals ganz viel Disco-Musik und solche Sachen da in den Anfang der 80er. Und ich fand das immer schon toll. Und bin da und habe diesen Song vorgestellt. Und ich muss sagen, er ist ja heute immer noch bei den DJs weltweit immer noch so als Jingle oder wie auch immer, hört man die Elemente aus dem Thema. Und siehe da, der Trompetensolo Meinhard Ferguson, ja auch unvergessen. Und es gibt auch eine in Moskau, glaube ich, eine Truppe, Leonid and Friends, die das wieder angefangen haben zu covern. Tolles Video, die dazu gedreht haben. Die haben sich Arturo Sandoval dazu geholt. Den haben die irgendwo in Südamerika vor ein Mikrofon gesetzt mit einer Kamera, das zusammengeschnitten. Also finde ich heute immer noch ein beeindruckender Song, der sehr, sehr zeitlos ist.
Ja, auf jeden Fall. Toller Song, tolle Band. Wie kommt man in Chicago vorbei? Ich bin gespannt, wie du das toppen willst.
Ja, wir haben uns gerade drüber unterhalten. Ich hatte eigentlich schon einen Rückzieher machen wollen, aber die Geschichte ist so interessant. Ich habe mir auch, und unabhängig vom Christoph, einen Song von Chicago ausgesucht. Man muss dazu sagen, Chicago ist eine Granatenband, die aus dem akademischen Umfeld sich damals gegründet haben und im Prinzip die Bläser im Bereich der Popmusik revolutioniert haben, kann man schon sagen. Es gab damals sowieso noch viel, viel mehr Bläser als heute im Bereich Popmusik. Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, Bloods, Sweat & Tears und so weiter. Aber Chicago, die haben das wirklich perfektioniert, muss ich sagen. Aus meiner Perspektive waren vom Songwriting her grandios. Mhm. Ja, deswegen komme ich nicht dran vorbei, noch einen Chicago-Titel beizusteuern. Der Titel heißt 25 or 6 to 4, wird geschrieben 2-5, dann or, dann 6 und dann 2-4.
Weißt du, was das bedeutet?
Genau, ich habe jahrzehntelang drüber nachgedacht. Ich habe auch versucht, das zu googeln. Das war vor 7-8 Jahren noch nicht so erfolgreich, aber vor 2 Jahren habe ich es rausgefunden. Tatsächlich, ich habe gedacht, es geht um LSD, um Drogenerlebnisse oder um Alkohol. Lange Rede, kurzer Sinn. 25 or 6 to 4 bedeutet 25 oder 26 Minuten vor 4 Uhr morgens sitzt ein Typ in seinem Schlafzimmer, muss sich zwischendurch mal das Gesicht abwaschen, weil er sonst einpennt, und überlegt sich irgendwas, was er sich aus den Fingern saugen kann, als neuen Songtext. 25 or 6 to 4 ist das Ganze passiert und es hat mit Drogen nichts zu tun.
So einfach kann es sein. Sehr schön. Schöne Anekdote, wusste ich tatsächlich nicht. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu Gast zu sein. Dankeschön.
Gerne.
Ich, wie ihr es kennt, bin raus für heute, aber überlasse euch beiden die Abschlussworte. Einer von euch fängt an und einer darf sich ganz am Ende, Christoph freut sich schon, bei den Hörern verabschieden. Wer mag anfangen?
Ja, dann lassen wir den Chef bis zum Schluss. Ich habe mich sehr gefreut, Shaggy, dass du uns eingeladen hast. Ja, natürlich bin ich total stolz und ich war auch total aufgeregt und bin es auch immer noch. Also erstmal vielen, vielen Dank, Shaggy. Und jetzt an unser Publikum, an unsere Zuhörer, schön, dass ihr den Podcast gefunden habt und dass ihr den hört, und hört euch alles an. Ich spreche aus Erfahrung. Es gibt tierisch interessante Folgen. Eigentlich ist jeder einzelne interessant, aber, und auch in der Breite sind sie sehr, sehr vielfältig. Also vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, und bleibt dran.
Ich kann mich nur Volker anschließen. Danke für die Einladung. An unser Publikum, bleibt uns treu. Wir versuchen alles zu geben. Und wollen das noch ein paar Jahre machen.
Und kommt am 29.12. ins Kreuz.
Jawohl.